Ich glaube, niemand von uns hat Medizin studiert, um den ganzen Tag in irgendeine Kamera oder auf einen Monitor zu schauen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, uns geht's gut.
Super, dann fange ich gleich mal an mit dem spannenden Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es um Telemedizin. Hast du schon mal Telemedizin gemacht?
Auf jeden Fall und ich möchte auch ungern auf dieses Angebot in der Zukunft verzichten wollen.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir hier alle zum ähnlichen Zeitpunkt, glaube ich, 3 Leute mehr oder weniger gleichzeitig Telemedizin entdeckt haben und wir alle total begeistert waren.
Genau, ich erinnere mich auch, wir hatten, glaube ich, alle irgendwie Matschaugen.
Ja, Bindehautentzündung oder sowas.
Und brauchten antibiotische Tropfen und das möglichst schnell.
Kann mich auch noch erinnern, das war wirklich super. Während der Arbeitszeit hier im Büro ist immer einer im Konfi verschwunden und hat kurz eine Konsultation gehabt. Gut, pass auf, ich erzähle dir noch mal ganz kurz ein bisschen was zum Thema, wie wir da reingegangen sind. Und zwar geht es ja jetzt in dem Interview darum, dass wir mal einen Arzt gefragt haben, wie er sich als Telemediziner fühlt. Das fand ich nämlich auch mal ganz wichtig, weil wir reden ja viel über die Leistungserbringer, aber nicht mit den Leistungserbringern. Und ich habe mit Stefan Spieren gesprochen, der übrigens auch wahnsinnige Community auf LinkedIn hat. Also wer ihn noch nicht kennt, folgen, ist auf jeden Fall ein Early Adapter, was Digital Innovation in der Hausarztpraxis angeht. Er hat eine Hausarztpraxis im Saarland mit seiner Frau zusammen und er ist mit seinem Technikpartner Teleklinik mit dem Julian Simon in diesem Interview aufgetaucht. Und wir sprechen über, wie fühlt es sich an, ein Telemedizinarzt zu sein? Und ob er vielleicht nur noch mit Telemedizin machen möchte. Und wir liefern auch ganz interessante Fakten zum Markt. Super spannendes Thema, Oliver. Was hast du? Du hast ja schon mal reingesneakt. Was sind deine Takeaways?
Ich finde es sehr interessant zu sehen, dass die Nutzungszahlen nach unten gehen. Mag nicht unbedingt heißen, dass die Akzeptanz nach unten geht, aber die Nutzungszahlen gehen nach Covid nach unten. Dann entsteht ein bisschen so ein leichtes Vorteil im Moment, dass Telemedizin auch sowas wie eine AU-Factory ist. Finde ich irgendwie auch eine schwierige Geschichte. Aber, und das kommt in dieser Folge wunderbar heraus, dass es unglaublich viele gute Argumente für Telemedizin gibt, und zwar für alle Beteiligten. Einmal für die Ärzte, und wir haben ja jemanden im wahrsten Sinne des Wortes aus der Praxis dabei. Ich finde, da sind unglaublich gute Insights dabei. Es hat viele Vorteile für Patientinnen und natürlich auch für die Krankenkassen, also damit für das gesamte Gesundheitssystem. Und die, finde ich, werden wirklich schön rausgearbeitet.
Du als Kommunikationsexperte, woran könnte das denn liegen? Meinst du, dass viele Leute eigentlich noch gar nicht so richtig Bescheid wissen, wie sie Teleklinik nutzen können oder Telemedizin natürlich im Allgemeinen?
Ich glaube, es sind einfach irgendwie gelernte Muster, die über Jahrzehnte hier einstudiert sind in Deutschland. Man hat seine Gesundheitskarte, man geht zum Arzt, macht vorher irgendwie einen Termin und gut ist. Ich sehe es ehrlich gesagt auch immer wieder im privaten Umfeld. Es sind durchaus ja auch gebildete und interessierte Menschen dabei, die aber häufig eine sehr, sehr geringe Nutzung von Telemedizin bisher hatten und ich denen immer in mehreren Worten oder mehreren Sätzen erkläre, wie es funktioniert und warum das eigentlich ehrlich gesagt ein großartiges Angebot ist.
Aber dann haben wir ja im Prinzip auch ein Kommunikationsproblem in dem Markt.
Es gibt definitiv ein Kommunikationsproblem und das, glaube ich, es braucht einfach noch deutlich mehr Sichtbarkeit, deutlich mehr Erklärung und ganz, ganz viele Reminder-Touchpoints, um Patienten dann, wenn sie interessiert sind an Telemedizin, dann auch zu erreichen und abzuholen. Gleichzeitig darf man natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich jeder begeisterte neue Telemedizin-Patient auch ein Fürsprecher ist und idealerweise dann auch im sozialen Umfeld dafür sorgt, dass Telemedizin weiter bekannt wird. Also auch für Kommunikation in diesem Segment gibt es gute Argumente, denn wenn man sich die Zahlen anschaut, es gibt in Deutschland schon über 60 zertifizierte telemedizinische Anbieter, was ja nicht gerade wenig ist und die Zahl erstaunt durchaus. Kleiner Teaser vielleicht noch, aber wie gesagt, die Auflösung gibt es dann im Laufe der Folge. Der Julia von Teleklinik sagte noch, wie viel Prozent der Behandlung über das telemedizinische Angebot abschließend, wie es in der Fachsprache heißt, behandelt werden kann. Und das ist eine ganz erstaunliche Zahl.
Ja, und ich finde es auch super spannend, was Stefan Spieren sagt über, wie wichtig eigentlich das Anamnesegespräch ist und dass das ja eigentlich eine Kernkompetenz der behandelnden Ärzte ist. Und
Königsdisziplin.
Und dass das dadurch ja noch gefördert wird. Also, weil man ja eigentlich nicht viel mehr hat als das Gespräch und die klugen Fragen stellen kann. Also super unterhaltsame Folge. Ja, und damit herzlich willkommen Stefan Spieren und Julian Simon.
Ja, hallo.
Hallo. freue mich, dabei zu sein.
Super. Ihr seid ja jetzt eine interessante Kombo, auch für unsere Zuhörer vom The Medical Network eHealth Pioneers Podcast, weil wir haben nämlich tatsächlich einen Mensch aus der Praxis und einen Anbieter von einer Plattformtechnologie dabei. Und das finde ich super spannend, da freue ich mich total drauf. Es geht um das Thema Telemedizin und wir haben so eine lustige Rubrik, die wir immer Fakt oder Fantasie nennen. Und ich würde euch ganz gerne mal mit einer kleinen Frage, einem kleinen Quiz, ein bisschen challengen. Und zwar ist das eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, wie lange dauert eine durchschnittliche Videosprechstunde?
Ist ja ganz einfach, so kurz wie möglich. Ich schätze mal 3,5 Minuten.
Ich schließe mich Stefan an. Ich glaube so um die 4 Minuten. Das ist
okay.
Eine realistische Größenordnung.
Ja, da seid ihr beide nicht ganz. Aber ungefähr. Also eine durchschnittliche Videosprechstunde dauert 5,29 Minuten und eine Konsultation in einer Hausarztpraxis übrigens 7,6 Minuten. Das fand ich irgendwie dann doch auch irgendwie sehr nahe beieinander. Was sagst du dazu, Stefan? Du bist ja Hausarzt, du hast eine Praxis im Sauerland und du bist auch Telemediziner. Kannst du das bestätigen, was so den Zeitaufwand pro Patient angeht? Du hast gerade so gesagt, so kurz wie möglich Videosprechstunde.
Nee, deswegen gar nicht negativ gemeint. Aber wenn ich meine Live-Konsultation sehe, sind die auf jeden Fall deutlich länger als 7 Minuten. Ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen Hausarzt und Facharzt. Von daher, also zu uns kommen die Patienten also schon und haben auch deutlich längere Anliegen, wenn sie live in der Praxis sitzen. Und in der Videosprechstunde fassen sich die Patienten immer sehr kurz. Und deswegen konnte ich das auch eben so provokativ sagen.
Ah, okay. Ich habe ja auch schon telemedizinische Konsultationen gehabt. Und ich kann da irgendwie auch zustimmen. Man ist so ein bisschen auch in so einer Rapporti-Rapporti-Stimmung, ne? Also ich habe jetzt hier das und hier guckt man mein Auge und da ist ganz rot und da ist man irgendwie ein bisschen anders drauf, als wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe. Das ist eher so wie so eine, ich muss jetzt mal erzählen, was ich habe, damit ich meine Augentropfen bekomme. Ne? So ein bisschen.
Also ich würde das positiv formulieren. Also ich habe den Eindruck, die Patientinnen und Patienten, die in der Videosprechstunde sind, die sind hochfokussiert, die haben sich wirklich konzentriert darauf, was sie wollen und wollen auch schnell von mir eine, ich sag mal, Problemlösung oder vielleicht irgendwas, was ich für sie tun kann. Wenn ich jetzt live vor einem Patienten sitze, ist das ein ganz anderes Verhältnis. Da gibt man sich vielleicht noch die Hand, auch wenn es nach Corona nicht mehr ganz üblich ist, aber man hat noch so ein paar Floskeln dabei. Also ich würde es ins Positive ziehen. Beide sind fokussierter. Das kennt man ja auch von normalen Videokonferenzen.
Total, ja. Na gut, also es gibt Leute, die immer in Schwafeln kommen. Ich gehöre auch dazu irgendwie. Aber das ist ja auch mein Beruf. Aber was ich mich schon immer gefragt habe, Stefan, wie fühlt man sich denn als Telemediziner? Also Arzt zu sein und diesen Patientenkontakt zu haben, ist ja auch eine besondere Art der Tätigkeit. Man braucht viel Empathie, Einlassung und als Telemediziner könnte da ja auch bald irgendwie so ein Avatar sitzen, ne? Oder so ein Chatbot oder so. Braucht man da überhaupt noch Menschen?
Ich habe da gar keine Angst vor. Also erstens, ich glaube, niemand von uns hat Medizin studiert, um den ganzen Tag in irgendeine Kamera oder auf einen Monitor zu schauen. Und wenn ich Telemedizin mache, dann ist das etwas, was ich begrenzt am Tag mache. Ich kann mir eher vorstellen, dass ich viel länger Live-Medizin mache. Denn genau, ich bin Mediziner geworden, um mit Menschen zu interagieren. Das ist natürlich über die Telemedizin etwas schwieriger. Also von daher, ich glaube nicht, dass uns Avatare ablösen. Die Angst hatte man ja schon, als die Videosprechstunde eingeführt wurde und es ist auch nicht dazu gekommen. Von daher, wir werden das in einem Mischsystem fahren. Das ist, glaube ich, die Zukunft.
Ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen mehr verstehen, wie das genau bei euch aussieht im Praxisalltag. Also wie ist das integriert? Gibt es dafür besondere Zeiten, in denen ihr das anbietet? Sind das auch eure Bestandspatienten, die dich anrufen oder hast du auch vielleicht andere Konsultationen? Erzähl mal, wie das bei euch in der Praxis abläuft, Stefan, und vielleicht auch mal beispielhaft von einer letzten Konsultation.
Ja klar, ist eigentlich ganz einfach. Das läuft ab wie eine ganz normale Sprechstunde. Die Patienten können sich ihren Termin bei mir buchen, bei mir in der Sprechstunde und werden dann in einem bestimmten Zeitraum, den ich vorgebe, quasi per Videosprechstunde von mir behandelt. Ich habe in anderen Zeiträumen Live-Sprechstunden und das sind Patientinnen und Patienten, die entweder mit mir ihre Ergebnisse besprechen wollen, weil sie bei mir Bestandspatientinnen oder Patienten sind. Es sind aber auch Patientinnen und Patienten, die beispielsweise heute Morgen aufgewacht sind, eine Grippe haben und deswegen meinetwegen über die Teleklinik behandelt werden. Das ist ganz unterschiedlich und das kann ich mir, und das ist das Schöne, flexibel einteilen, was ich gerne möchte. Ich kann also sagen, ich mache eine Sprechstunde für meine Bestandspatienten und mache dann noch eine Sprechstunde flexibel, wenn ich Lust habe, heute Abend, sage ich mal, für Patienten aus ganz Deutschland.
Was ist deine Motivation? Geld oder Liebe zum Beruf?
Liebe zur Technik, wenn ich es mal ganz unverfänglich sagen darf. Also,
ach, du hast mir doch schon eine ganz tolle Headline für meinen Podcast geliefert.
Ja, es ist auch so. Und es ist ja nicht nur meine Liebe, auch die Patientinnen und Patienten lieben das. Also Beispiel, heute Morgen, ja, oder in der aktuellen Zeit, Grippewelle und viele Erkrankte, die eigentlich wissen, wie man sich selber quasi zu Hause auskuriert, aber für einen Arbeitgeber eine Krankschreibung brauchen. Ja, und da möchte ich gar nicht dahin, so nach dem Motto, die rufen alle bei mir an, beziehungsweise machen bei mir alle eine Videosprechstunde, damit sie eine AU bekommen. Nee, nee, die Patienten sind da sehr fokussiert, sagen ganz klar, ich habe das und das, habe mir die und die Medikamente schon bereits geholt. Und ich brauche jetzt noch die Formalität, die Krankschreibung. Und aktuell ist es so, viele Patienten hier in der Gegend haben eine echte Influenza. Und da wissen wir, das dauert halt nicht nur 3 Tage. Ich muss die Patienten teilweise überreden, dass sie wirklich auch mal bis Ende der Woche zu Hause bleiben. Und dafür ist die Videosprechstunde total super geeignet.
Wie siehst du das Thema Kompetenz, Gesundheitskompetenz? Also es gibt ja auch andere Stimmen, die das eigentlich widerlegen, was du gerade gesagt hast, dieses... Die wissen eigentlich, wie sie sich zu Hause versorgen müssen, ne? Und dann, man sieht die ja dann nicht so richtig, also, und auch nur ganz kurz und hat ja auch nicht so dieses, ne, Kurzuntersuchung abhören, ne, was da alles so dazugehört. Und andere Stimmen sagen ja, uns ist total die Gesundheitskompetenz verloren gegangen und dass die Leute mit Bagatellen teilweise im Krankenhaus sind, weil sie nicht mehr wissen, was sie bei Fieber machen sollen oder so.
Also beides ist richtig. Natürlich ist Patientinnen und Patienten eine gewisse Art von Kompetenz verloren gegangen, aber die können wir ihnen ja quasi zurückholen, indem sie beispielsweise noch vor der Videosprechstunde, so wie es bei der Teleklinik läuft, gewisse Fragen beantworten, die sie vielleicht manchmal sogar selber überzeugen von, ich muss jetzt in die Videosprechstunde, ich brauche gar keinen Arzt. Von daher ist ein wichtiger Punkt auch, wir Ärztinnen und Ärzte müssen auch lernen, Videosprechstunden durchzuführen. Also da von mir behaupten, ich mache es schon Jahre, ich kann das. Aber allein die Tatsache, dass ja eine Videosprechstunde so stattfindet, dass ich quasi in eine Kamera gucke und nicht dem Patienten ins Gesicht, ist schon mal etwas anderes. Und dass ich vielleicht parallel gleichzeitig dokumentiere oder der Patient mich auch nicht anschaut. Das sind Dinge, die muss man lernen. Oder dass es technische Probleme gibt, dass beispielsweise sich etwas aufhängt. Also ein Patient, der einfriert, in Anführungsstrichen, und nach 3 Sekunden weiterredet, das muss man klären. Solche Sachen muss man klären und das müssen wir lernen. Dafür gibt es auch ein Curriculum und dafür gibt es auch Möglichkeiten, wie wir Ärzte uns schulen lassen können.
Ist das so?
Ja, klar. Es gibt alles. Man muss nur sich darauf einlassen und eigentlich, was muss ich jetzt sagen, weil das brennt mir auf der Zunge.
Unbedingt.
Es ist einfach etwas, wir müssen uns einfach mal zurückbesinnen zu dem, was wir eigentlich als Ärztinnen und Ärzte am besten können müssen. Das ist Anamnese. Also Patientinnen und Patienten fragen und sie bitten uns, ihre Beschwerden, wenn ich vielleicht im Schlechten nicht das Auge nicht sehen kann, zu beschreiben. Das ist klassische Anamnesetätigkeit. Das ist vielleicht auch heute bei uns etwas untergegangen, ja, indem wir quasi, bevor der Patient einen Arzt sieht, erstmal Blut abnehmen, Urinkontrolle, Ultraschall, alles machen, bevor ich mit dem Patienten überhaupt spreche. Und das ist etwas, da muss man sich wieder zurückbesinnen auf das, was man mal gelernt hat im Studium. Fragen stellen, gezielte Nachfragen stellen, das sind Dinge, das, vielleicht wollen wir das ja nicht mehr so. Ich stelle das mal so in den Raum. Es ist ja vielleicht auch einfacher, so nach dem Motto, ja, lass erstmal Blut abnehmen, guck, ob die Entzündungswerte hoch sind und überleg dir dann, ob der Patient ein Notfall ist.
Braucht man da nicht aber irgendwie, ist das nicht auch so ein bisschen Teil von so einer Konsultation, auch für die Abrechnung, dass man das alles gemacht hat?
Ja, aber es steht ja nirgendwo, ob ich erst Blut abnehme und den Patienten dann sehe oder umgekehrt.
Das stimmt, ja. Sehr interessanter Punkt. Also Telemedizin hat tatsächlich deinen Praxisalltag auch verändert, höre ich jetzt so raus.
Ja, in dem Sinne, weil ich mich ja jetzt anders strukturiere. Ich bin viel flexibler in dem, wie ich und wann ich Patientinnen und Patienten mit Telemedizin behandle, weil ich kann mir ja quasi ausruhen. Es sind ja immer welche im Wartezimmer, in Anführungsstrichen. Ja, also die sind ja rund um die Uhr im Wartezimmer. Da muss Julia gleich was zu sagen, wann die meisten da sind und wann nicht. Aber ich kann mich also abends jetzt hinsetzen und sagen, okay, ne? Ich mache noch ein paar Patienten. Oder meine Frau ist vielleicht noch ein viel besseres Beispiel. Ja, wir haben 4 Kinder und das ist sensationell. Und die ist ja Ärztin geworden, um auch als Ärztin zu arbeiten, aber muss sich natürlich oder will sich auch gerne um die Kinder kümmern und sagt dann abends irgendwann mal, bevor ich mir jetzt vom Fernseher hocke, ich will jetzt mal nochmal Medizin machen und mache noch 2 Stunden Videosprechstunden.
Ja, deine Frau ist ja mit dir in deiner Praxis genau. Tätig. Mhm. Ne? Julian, wie siehst du das? Warum siehst du Telemedizin als so einen zentralen Baustein für die Zukunft der Gesundheitsversorgung? Oder warum bietet ihr das an? Und wie denkst du, wird es sich weiterentwickeln?
Ja, ich glaube, Telemedizin kann einige Herausforderungen sehr gut adressieren. Die größte Herausforderung, dass lokale Engpässe in der Versorgung sehr gut überbrückt werden können für gewisse Anliegen. Also dass beispielsweise der Arzt aus Hamburg, aus einer Region, die sehr, sehr gut versorgt ist, einen Patienten betreut, aus einer ländlichen Region, wo die ärztliche Abdeckung nicht so gut ist. Das ist über Telemedizin möglich. Da ist Telemedizin die Technologie, die das treiben kann. Und das ist unser Ansatz mit der Teleklinik-Plattform, dass wir versuchen, bundesweit Ärzte und Patienten zusammenzubringen und in die Behandlung zu bringen. Wie funktioniert das Ganze? Aus Patientensicht kann man sich das so vorstellen, man lädt die Teleklinik-App runter, man öffnet die App, man wählt ein Anliegen aus einem Fragekatalog von ungefähr 100 Behandlungsfaden aus, beantwortet ein paar Fragen und wählt dann einen Zeitpunkt, wann man einen Arzt sprechen möchte. Die meisten Patienten wollen direkt mit einem Arzt sprechen, das ist auch meistens möglich. Andere ist es lieber später am Tag oder am Abend mit einem Arzt zu sprechen. Dann wird der Terminwunsch abgeschickt in das deutschlandweite Wartezimmer. Der Patient weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, mit welchem Arzt er sprechen wird. Er kann sich sicher sein, dass es ein Arzt ist, der von der Fachrichtung passt, aber er weiß nicht, wer das ganz konkret ist.
Wie wird das von den Patienten und Patientinnen aufgenommen, dass sie ja eigentlich immer mit einem Fremden dann auch Kontakt haben? Also wir haben ja dieses Hausarztprinzip und diese Hausarztbindung auch in Deutschland so ganz traditionell, leben das ja auch intensiv. Also viele Menschen, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann irgendwie denkt so, oh, ich würde jetzt doch immer mit derselben Person sprechen, weil die weiß ja schon so viel über mich. Wie räumt ihr diese Vorurteile aus?
Ja, also vorneweg 70% der Patienten, die Teleklinik verwenden, haben keinen Zugang zu einem Hausarzt. Entweder weil sie keinen haben, weil keiner verfügbar ist, weil er geschlossen hat, weil keine Termine verfügbar sind. Also in der Regel gibt es da nicht dieses gut eingespielte Arzt-Patienten-Verhältnis, wie man das an vielen Stellen hat, aber auch an vielen Stellen oder immer mehr Stellen nicht mehr hat. Und dann beobachten wir schon, dass die Patienten ein sehr, sehr konkretes Anliegen haben und eine Lösung für ihr konkretes Anliegen, für ihr konkretes Problem haben wollen. Das deckt sich, glaube ich, ganz gut mit der durchschnittlichen Behandlungszeit von 5,2 Minuten, weil diese Gespräche sind sehr effizient. Ich habe ein Anliegen und möchte das gelöst haben.
Mhm. Stefan, wie siehst du das? Hast du auch das Gefühl, dass die Beziehung ganz anders ist zu deinen Telemedizin-Patienten als zu deinen richtigen oder deinen analogen Patienten? Das sind ja alles richtige Patienten.
Also klar ist da eine Entfernung, ja, unabhängig davon, ob man jetzt vor dem Computer sitzt oder nicht. Und die Patientinnen und Patienten, genau wie Julian sagt, die suchen sich das schon gezielt aus. Also auch meine Patientinnen und Patienten, die ich hier habe, wählen die Telemedizin, also die Videosprechstunde, nur dann, wenn sie bestimmte Anliegen haben. Wenn sie etwas haben, was, ich nenne das jetzt mal vertraulicher ist oder was man eigentlich anders besprechen möchte, dann kommen sie auch in die Sprechstunde. Also die Patienten selbst suchen sich ja schon raus, wie sie behandelt werden wollen. Und dann ist ihnen auch eigentlich, ich will nicht sagen egal, aber sie sind damit fein, dass sie sagen, okay, ich bin bereit, jetzt nicht meinen Hausarzt zu sehen, weil für, ich sage mal, eine Verschreibung von beispielsweise einer Schilddrüsentablette brauche ich nicht unbedingt meinen Hausarzt.
Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich brauche ja auch alle 3 Monate ein Rezept. Kann ich das dann bei euch auch machen? Oder muss ich dann erstmal irgendwo hin und mir Blut abnehmen lassen und so? Ich habe das auch schon erlebt, dass ich bei meiner Gynäkologin gesagt habe, schreiben Sie mir doch gleich ein Rezept auf, dann muss ich nicht zu meinem Hausarzt gehen. Und sie meinte, das macht sie nicht, solange sie nicht meine Werte kennt.
Naja, das muss sich jeder Kollege überlegen. Jetzt ist Schilddrüse so ein total einfaches Beispiel, wo man sicherlich in der Form nicht zwangsläufig Laborwerte braucht. Es gibt sicherlich Medikamente, wo man eine entsprechende Verlaufskontrolle braucht. Und es gibt auch Medikamente, die nicht einfach jeder aufschreibt. Das ist korrekt. Aber wir reden ja jetzt hier von, ich sag mal, von den Menschen, die normale Erkrankungen haben, also Standarderkrankungen, chronische Erkrankungen haben, wo man eigentlich, wenn man Erfahrung hat, das durchaus tun kann. Man muss natürlich immer im Behandlungskontext als Arzt wissen, was man da gerade tut. Und das kann ich ja wunderbar auch mit den Patienten besprechen. Also wenn du jetzt bei mir in der telemedizinischen Sprechstunde wärst, ich würde dich nicht kennen und du würdest mir sagen, ich brauche die Schilddrüsentabletten, dann würde ich dir gezielt Fragen stellen, wofür, wie lange und würde relativ gut rausbekommen, ob du dich damit auskennst oder ob du das jetzt quasi nur machst.
Weil ich abnehmen möchte.
Ja, genau. Und dann würde ich dir sagen, wunderbar, ja, dafür gibt es andere Medikamente. Aber das ist ein hervorragendes Beispiel. Es gibt Menschen, die das auch überdosieren und so weiter. Aber ich sag mal, wir haben das ja gelernt, wie wir mit Patienten umgehen. Und natürlich gibt es immer Dinge, die uns erzählt werden, die vielleicht, wo wir glauben, passt nicht. Aber ich damit nur einfach sagen will, belügen kann mich der Patient in der Videosprechstunde. Das kann er mir aber auch hier, so ein Märchen kann er mir aber auch hier, von Angesicht zu Angesicht erzählen.
Aber wir gehen ja erstmal davon aus, dass die Menschen wirklich mit einem ernsten und klaren Problem genau. Entweder direkt zu dir gehen oder dich über Telemedizin konsultieren. Julian, kannst du noch was zur Demografie sagen? Das ist ja auch immer spannend, finde ich.
Ja klar, sehr gerne. Es ist es schon so, dass wir sehen, dass vor allem die Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren sehr aktiv die Teleklinik-App nutzt. Das liegt einfach daran, dass man einen sehr guten Zugang zur Technik hat, dass man sehr viel Zeit mit dem Smartphone verbringt und es auch gewohnt ist, über Video zu sprechen. Aber die Altersverteilung reicht auch bis ins hohe Alter rein. Wir haben auch Patientinnen und Patienten, die weit über 80 und teilweise sogar über 90 sind. Auch da finden Behandlungen statt.
Ja, ich habe auch ganz ähnliche Erfahrungen und Informationen auch von vielen App-Anbietern oder Gesundheitsangeboten, die digital sind, dass die quasi Rentner, also oder älteren Leute, die natürlich dann prozentual häufiger mal eine ärztliche Beratung brauchen, die sind so fit mit ihrem Tablet und ihren Smartphones und Videosprechstunde schon so vertraut, weil sie das seit 10 Jahren mit ihren Enkeln machen. Die sind da manchmal fitter als andere. Also das Vorurteil stimmt auf jeden Fall nicht mehr, dass das nur noch irgendwie für die Digital Natives irgendwie spannend ist.
Und diese Patienten haben ja auch relativ schnell verstanden, warum das auch viel bequemer ist. Man muss sich einfach mal vorstellen, ja, wir sind ja jetzt alle noch nicht über 70, aber wenn man mal 75 Jahre alt ist, dann ist es beschwerlich, aus dem Haus raus, ins Auto oder in die Bahn, in die Praxis. Ja, und damit habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, dass man dann vielleicht auch häufiger mal zur Toilette muss. Und das sind Sachen, die überlegt man sich ganz schnell. Und dann sagt man sich natürlich, ey, super, mache ich doch mal eine telemedizinische Sprechstunde. Da kann ich zu Hause sitzen bleiben und muss nicht diesen Weg auf mich nehmen. Und das haben übrigens auch die Enkelinnen und Enkel verstanden. Weil, ne, wenn ich mit meiner Oma, die jetzt meinetwegen 83 Jahre alt ist, irgendwo zum Arzt muss, da muss ich auch vor der Haustür vom Arzt parken, da kriege ich keinen Parkplatz. Also überlege ich mir dreimal das und gehe lieber mit meinem Handy oder mit meinem Laptop zur Oma und sage, Oma, pass mal auf, da kommt gleich der Arzt. Und was wir nicht tun dürfen, wir dürfen die Älteren nicht diskriminieren. Die Älteren sind ja viel offener als teilweise Menschen, ja, die jünger sind.
Absolut. Da gibt es ja auch interessante Studien inzwischen dazu und du hast das ja auch gerade bestätigt. Wenn jetzt telemedizinische Konsultationen sind, ist das auch wirklich ein Mittel, um den Ärztemangel zu bekämpfen? Also, ne, du hast ja gerade schon angesprochen, dass gerade in ländlichen Regionen ein Ärztemangel auch gibt. Also ich kenne das tatsächlich auch von meiner Mutter, die wohnt in Baden-Württemberg, also sogar im Speckgürtel von Stuttgart. Und da ist das wohl so, dass sie teilweise in den Hausarztpraxen und in den Facharztpraxen nicht mehr ans Telefon gehen, weil sie es nicht mehr schaffen. Wird das da auch ein Teil abfedern oder ist es eigentlich eher der Ärztemangel und nicht der Technologiemangel?
Naja, es ist relativ einfach. Es gibt Regionen, wo viele Ärztinnen und Ärzte sind und es gibt Regionen, wo wenige sind. Und die sind meistens nicht nah nebeneinander. Und da ist die Technologie der große Vorteil, dass man sagen kann, man kann auch die Menschen aus den Gebieten, wo wir viele Ärztinnen und Ärzte haben, also Ärzte quasi in die anderen Gebiete holen und das ganz einfach quasi über eine Internetverbindung. Und von daher ist da Technologie das, was uns da ganz viel unterstützen wird. Und wenn man ganz ehrlich ist, das ist ja gerade erst der Anfang.
Mhm. Da habe ich natürlich ein paar Zahlen, ne?
Ja, dann hör mal, sag mal.
Aktuellste Zahl aus 2021, da gibt es bestimmt schon neue, das kannst du gleich mal ergänzen, Julian. Wie viel Prozent der Arztpraxen bieten Videosprechstunden an? Da waren es 18,2%, hat Report von Barmer Institut für Gesundheitsforschung ergeben. Und wir haben aber auch laut TK seit 2021 einen Rückgang der Videosprechstunden um 40%. Also dann wäre Corona und so, da war das ja dann irgendwie so gelernt worden. Und danach ist ja, das zwar nicht auf die Vor-Corona-Zeit gesunken, weil ne, das ging ja gar nicht, dann war das ja noch gar nicht etabliert, aber doch deutlich, also 40% sind 40%. Julian, sind das realistische Zahlen und warum ist das so?
Ja, das sind die Zahlen, die wir auch kennen. Ich glaube, ein großer Treiber ist die Herausforderung in der Umsetzung in der lokalen Praxis. Also ich glaube, Stefan ist dann ein sehr gutes Beispiel, dass es möglich ist, auch in der eigenen Praxis Videosprechstunden anzubieten. Aber ich habe da grundsätzlich die Herausforderung, der Patient ruft bei mir in der Praxis an und ich muss erstmal identifizieren, ist das ein Anliegen, das sinnvoll telemedizinisch behandelbar ist. Weil das Schlechteste, was passieren kann, ist, ich habe meinen Bestandspatienten, der vielleicht 20 Kilometer weg wohnt, in der Videosprechstunde und muss ihn dann in die Praxis einbestellen. Dann habe ich den doppelten Aufwand und ist auch für den Patienten keine gute Erfahrung. Das heißt, ich muss als erstes rausfinden, passt es vom Anliegen her?
Das macht ihr doch aber, ne? Ihr habt doch diese Fragebögen und da ist doch ziemlich schnell klar, dass es sich um ein behandelbares Problem handelt, was man über Telemedizin abarbeiten kann.
Genau, das ist die Funktionalität von der Plattform. Wir laufen da auch stark gegen den Trend. Wir wachsen sehr, sehr stark, verdoppeln von Jahr zu Jahr. nur der Grund, warum der Markt ganzheitlich abfällt. Das ist letztendlich die Herausforderung in der lokalen Praxis. Wir als Plattform übernehmen genau das für den Arzt. Wir finden raus, ist es ein Anliegen, was sinnvoll telemedizinisch behandelbar ist und was eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass es abschließend behandelt werden kann.
Das heißt, es gibt so richtige klassische Patient Journeys, die hinterlegt werden, je nach Fachrichtung und Arztpraxis.
Genau.
Wo man sagt, das ist so ganz üblich, die Pille bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen, so ein ganz klassischer Fall von Rezept, ne?
Genau, das ist ein Behandlungspfad, der sehr hochfrequent genutzt wird oder sowas wie Erkältung oder auch die Schilddrüsenbehandlung, Bluthochdruckbehandlung. Wir fragen die Patienten immer eine Woche nach der Behandlung nochmal über die App, sind sie wieder gesund und waren sie nochmal beim Arzt vor Ort? Und wenn der Patient wieder gesund ist und keinen Arzt vor Ort aufsuchen musste, dann sehen wir die Behandlung als abschließend an.
Und wie viel Prozent sind das? Was habt ihr da für Feedback?
82% können vollständig abschließend behandelt werden. Und wenn wir sehen würden, dass für einen Behandlungspfad diese Zahl nach unten wegläuft, also nur sehr wenige Patienten abschließend behandelt werden können, dann würden wir diesen Behandlungspfad rausnehmen, weil das doppelte Kosten für das System letztendlich auslöst.
Ah, habt ihr ja auch wahrscheinlich sehr viel Daten, die ihr für die Ärzte auch zur Verfügung stellen könnt, was Effizienzgewinnung und Auslastung und so weiter angeht.
Genau, also wir haben relativ viele anonyme Daten, die wir erfassen, um die Behandlungspfade letztendlich zu verbessern.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Und kann man dann, Stefan, mehr Patienten behandeln am Tag?
Du meinst, wenn ich das rein telemedizinisch machen würde?
Oder so eine Mixtur. Du hast ja so deine Zeiten, die du vielleicht auch noch verlängerst, gern Abend. Also es geht ja um den Mangel an Behandlungszeit in Deutschland, ne?
Ja, genau. Also vielleicht darf ich das kurz erklären. Wenn man sich einfach vorstellt, wenn ein Patient in die Praxis kommt, kontaktiert er ja immer zunächst erstmal vorne an der Anmeldung die MFA. Man muss sich überlegen, dauert so 3 bis 5 Minuten, dann wird er in ein Wartezimmer gehen und wird da nochmal 2-3 Minuten sitzen. Im besten Fall meistens deutlich länger, genau. Dann kommt er irgendwann zu mir ins Zimmer. Da muss ich ihn quasi abholen oder lasse ihn irgendwie reinsetzen. Auf jeden Fall der reine Aufenthalt des Patienten in der Praxis ist deutlich länger. Somit ist relativ einfach, dass ich den Patienten in der Videosprechstunde viel effektiver behandeln kann. Effektiv soll es nicht heißen, ich will ihn rein wirtschaftlich direkt schnell loswerden. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich kann meine wichtige Arztzeit viel mehr Patienten widmen, auch meine MFAs. Also wenn ich eine Videosprechstunde mache, mache ich die ja alleine als Arzt. Ich brauche dafür kein Hilfspersonal, das man so nennen darf. Und meine MFAs sind kein Hilfspersonal, das sind die besten bei mir in der Praxis. Aber um es einfach so zu sagen. Und ich kann das alleine tun. Also von daher kann ich viel mehr Patientinnen und Patienten, logischerweise, um die Frage zu beantworten.
Also ein Drittel?
Ja, das kann man sicherlich schon sagen. Es kommt so ein bisschen mal auf die Situation an. Also ich persönlich habe bei mir das so eingestellt, wenn ich in der Praxis Videosprechstunden mache, die ich ja, wie gesagt, für die Indikationen, Besprechung und so weiter mache, dann dauert so eine Videosprechstunde maximal, also die dauert nicht länger als 5 Minuten. Die dauert meistens deutlich weniger, so wie ich eben ja auch eingeschätzt hatte. Und damit kann man rechnen. Dann kann man einfach 60 Minuten durch 5 teilen. Dann weiß man, wie viele ich in der Stunde ganz locker schaffe.
Wenn du jetzt nur Telemedizin machen würdest, würdest du ja ein Drittel mehr Geld verdienen, oder?
Wenn ich nur Telemedizin machen würde, würde ich wahnsinnig. Also muss man ganz klar zu sagen. Also
herrliche Antwort.
Das will auch niemand. Also ich habe das während Corona gemacht. Wir haben zum Lockdown, dadurch, dass wir die technischen Voraussetzungen hatten, quasi einfach den Schalter umgedreht, alle ins Homeoffice und nur noch den ganzen Tag Videosprechstunde. Das mache ich nicht und das will ich auch nicht. Und natürlich, Vergütung ist ein Thema, da müssen wir auch zu kommen. Es ist ja gedeckelt, das kann Julian viel besser noch erklären. Das ist ein Thema, da müssen wir die Vergütungsstrukturen anpassen, das ist so.
Julian, jetzt dein Plädoyer. Was braucht der Markt? Was muss Herr Lauterbach nochmal schnell auf den Weg bringen? Der hat ja jetzt eine Abkehr von den Fallpauschalen auch schon angekündigt, aber es wird ja alles nichts mehr, ne? Also, was müssen wir da tun?
Also ich glaube, Herr Lauterbach hat mit dem Digitalgesetz schon einen sehr, sehr wichtigen Impuls gegeben. Und zwar hat er mit dem Digitalgesetz das Homeoffice erstmal ermöglicht für Ärzte. Das heißt, man kann von zu Hause aus Patienten betreuen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle und zeitgemäße Regelung. Vorher war das nicht möglich.
Habt ihr das gemerkt, auch an der Nachfrage nach eurer Technologie?
Auf jeden Fall. Wir haben es vor allem gemerkt in größeren MVZ-Ketten, wo viele angestellte Ärzte beschäftigt sind. Weil natürlich kann ein MVZ-Geschäftsführer seinen Ärzten nicht nicht sagen, okay, du kannst auch von zu Hause aus behandeln und damit gegen deine Berufsordnung verstoßen. Und seit es möglich ist, sind gerade die großen MVZs deutlich aktiver auf unserer Plattform als vor der Änderung. Und das Zweite, was er mit dem Digitalgesetz gemacht hat, ist letztendlich der Selbstverwaltung den Auftrag zu geben, Telemedizin in weiterem Umfang zu ermöglichen. Weil aktuell ist es tatsächlich so, dass wenn ich 1.000 Patienten in meiner Praxis habe im Quartal, kann ich maximal 500 Patienten rein telemedizinisch versorgen. Bin ich in Summe bei 1.500 Patienten und ein Drittel ist rein telemedizinisch versorgt. Das ist die Obergrenze. Darüber hinaus bekomme ich für jeden weiteren Patienten kein Geld mehr. Und von den 4.000 Ärzten, von den 4.000 niedergelassenen Ärzten auf der Plattform ist ein sehr relevanter Teil an dieser Grenze, an diesem Behandlungscap. Also das heißt, der Arzt würde gerne weitere Behandlungskapazität zur Verfügung stellen, kann oder macht dies aber nicht, weil er natürlich dafür nicht honoriert wird.
Ich kenne auch ehrlich gesagt sehr viele Ärzte, die schon lange nicht mehr für das honoriert werden, was sie wirklich leisten. Besonders im ländlichen Raum. Man kann ja auch nicht Nein sagen. Das ist ja auch der Sockel, auf dem das Gesundheitssystem noch ruht und funktioniert, weil natürlich alle Caregiver sich dauernd irgendwie streikend vors Krankenhaus stellen oder vor die Arztpraxis, sondern einfach auch eine Verpflichtung gegenüber den Patienten und Patientinnen fühlen.
Absolut. Also ich glaube, das Thema mit der sogenannten Entbudgetierung, dass die Ärzte für das vergütet werden, was sie an Arbeitsleistung erbringen, das ist sehr, sehr relevant. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind da gerade noch auf den letzten Metern Gesetzesänderungen angestoßen worden, die genau in diese Richtung gehen für den hausärztlichen Bereich.
Genau, das können wir ja nochmal verlinken, auch in den Shownotes. Dann kann man sich da noch ein bisschen einlesen, wenn man das möchte. Ich habe noch eine interessante Frage. Julian, vielleicht fängst du an. Es gibt ja in der Schweiz das Gatekeeper-Modell, ne? Sagt euch das was?
Genau, also im Grunde genommen, dass der Patient immer erst eine telemedizinische Konsultation macht und dann letztendlich, wenn die nicht abschließend erfolgen kann, den Arzt vor Ort aufsuchen kann.
Da frage ich dich jetzt natürlich auch als Unternehmer, was für Visionen hast du, wenn du daran denkst, dass das vielleicht auch in Deutschland möglich wäre?
Ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten, ob das das dominante Modell wäre oder das beste Modell. Aber ich glaube, was ich auf jeden Fall beantworten kann, ist, dass es die Möglichkeit geben sollte, das auszuprobieren. Ja, dass man als Krankenkasse die Möglichkeit hat, Patienten so einen Tarif anzubieten, dass ich vielleicht weniger bezahle, aber dafür gewisse andere Versorgungsstrecken nehmen muss oder nehmen darf letztendlich, aber dadurch am Ende vom Tag eine effizientere Versorgung zustande kommt. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall positiv.
Und überhaupt eine zugesicherte Versorgung. Also wir haben ja manchmal auch das Problem, dass man einfach zu lange auf ärztliche Versorgung warten muss. Stefan, jetzt nochmal die Abschlussfrage oder an euch beide. Stefan darf anfangen. Du hast ja gesagt, du machst schon jahrelang Telemedizin. Das hört sich jetzt für mich so richtig wie so ein Early Adapter im Bereich Digital Health an. Erzähl mir doch mal, was du noch an Digital Health oder Software in deiner Hausarztpraxis hast und dann auch bitte, was du gerne hättest in Zukunft.
Was ich gerne hätte? Ich fange vorne an. Also was wir natürlich machen, ist Online-Terminbuchung. Das macht jeder Patient bei uns zu 100%. Wir haben logischerweise ein Voiceboard. Wir haben den am Telefon. Wir haben einen Avatar, der die Patientinnen und Patienten begrüßt und auch sortieren kann. Wir nutzen einen medizinischen Dokumentationsassistenten, der quasi Gespräche aufzeichnet und nur die medizinisch relevanten Dinge daraus filtert. Wo ich jetzt gerade dran bin, und es gibt auch schon Prototypen, weil meine Wünsche erfülle ich mir da meistens immer selbst, da warte ich nicht auf andere. Was wir gerade haben, ist die Thematik EPA. Ja, ich will es nur einmal kurz umreißen, ist ja, Patientinnen und Patienten werden in Zukunft frühzeitiger vielleicht Befunde kriegen, als wir Ärztinnen und Ärzte das wünschen. Und da habe ich mir frühzeitig schon Gedanken gemacht, was können wir dagegen tun, damit Patientinnen und Patienten da auch Infos bekommen. Klassischerweise der Laborbericht. Du kommst also heute Morgen zu mir in die Praxis, ich nehme dir Blut ab. Und nachmittags ist der Bericht auch schon da, weil die Labore sind auch fürchterlich schnell heutzutage.
Und ihr könnt das nicht moderieren.
Und ich kann es quasi nicht moderieren. Und dafür haben wir einen Avatar, also unseren Avatar, die Charlie, so ausgestattet, so intelligent gemacht, in Anführungsstrichen, dass sie dir auf jeden Fall erste Fragen schon beantworten kann. Und das ist etwas, ich weiß, da wird der ein oder andere sagen, das will ich nicht, aber es wird uns Arbeitszeit abnehmen, es wird uns viele Fragen abnehmen, die wir nicht beantworten müssen direkt und es wird vor allen Dingen, und ich glaube, das ist auch mein Hauptziel, Patientinnen und Patienten eine gewisse Art von Sicherheit geben, dass sie sich nicht direkt Sorgen machen müssen, wenn heute Morgen gut abgenommen wurde.
Und noch weiter in die Zukunft. Möchtest du vielleicht einen humanoiden Roboter, der vorne deine MFA ersetzt?
Nein, um Gottes Willen. Also nein, wir haben ja auch in unserer Zukunftspraxis in dem DFGZ haben wir ja auch bewusst auf einen Menschen gesetzt, der Patienten begrüßt. Also zumindest nachdem der Avatar ihn sortiert hat. Das wird auch immer so bleiben. Wir brauchen Menschen, die mit Menschen interagieren, aber wir brauchen halt Maschinen, und bewusst jetzt mal Maschine zu nennen, die Dinge tun, die ein Mensch sonst immer wieder tun muss. Also diese langweiligen Sachen, die einen echt nerven. Und dafür, da sehe ich durchaus Maschinen. Ich sehe beispielsweise auch eine Maschine, einen Roboter oder irgendwas da, dass beispielsweise EKGs geschrieben werden. Ja, warum soll das ein Mensch machen? Das ist die Zukunft, die wir bekommen werden, die auch vielleicht Patientinnen und Patienten schon zu Hause dann durch irgendwelche Devices oder irgendwelche Wearables machen.
Schon mitbringen können, ja.
Das kommt.
So eine Erstanamnese. Das finde ich auch total spannend. Es gibt ja auch inzwischen so MediQBEX, bietet das zum Beispiel ein finnisches Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast oder ihr. Das ist so eine kleine Box, in die man sich reinsetzt. Hatte auf der Demea eine Riesenschlange, weil alle sich da reinsetzen wollten. Und das macht wirklich alles. Sauerstoffsättigung, EKG schreiben, Blutdruck messen, wahrscheinlich auch Iris-Scan und irgendwas. Und man sitzt auf einer Waage. Da war ich sehr überrascht, als ich hinterher meinen Zettel in der Hand gehalten habe und gesehen habe, dass ich auch gewogen wurde. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Patienten schon mit so diesen grundlegenden Informationen in das Wartezimmer zu schicken, um dann oder auch in eine telemedizinische Sprechstunde und dann eben auch die klugen Fragen eines erfahrenen Arztes zu stellen,
ja, oder einer Ärztin. Vielleicht ganz wichtig, ja. Thema Vorsorge. Heute ist Weltkrebstag, ne? Ganz wichtiger Punkt. Also es geht hier nicht darum, dass wir Notfallpatienten in so eine Box stecken und damit schneller geht. Es geht eigentlich darum, dass wir die Standardpatienten, die wir vorsorgen wollen, wo wir schauen wollen, Leute, bleibt bitte gesund, damit ihr lange lebt.
Zum Beispiel Menschen, Hautkrebs-Screening kann man sicherlich auch sehr stark. Ja. Julian, hast du eine Vision für die Zukunft der Gesundheitsversorgung mit Technologie?
Ja, also ich glaube, dass wir jetzt mit der EPA schon einen riesigen Schritt gehen, wahrscheinlich den größten in der Gesundheitsversorgung, weil ich auf einmal auch diesen Fall, den wir eben hatten, ich muss irgendwie nachweisen, dass ich diese Krankheit habe, um das Medikament zu bringen. Das wird ja in der Zukunft überhaupt keine Frage mehr sein, weil der Arzt kann in meine Historie reingucken, der kann mit viel besseren Informationen eine Diagnose stellen. Also ich glaube, das wird ein Riesenschritt werden. Und dann glaube ich, dass wir in Sachen Diagnostik auch, was man dann zu Hause machen kann, ohne vielleicht auch spezifische Devices, sehr coole Sachen sehen werden. Also um ein Beispiel zu nennen, ich habe letzte Woche ein Tool ausprobiert, da filme ich 30 Sekunden lang mein Gesicht und darauf basierend wird mit AI mein Blutdruck errechnet, die Blutsättigung und so weiter, also verschiedene Messwerte, und ich hatte die Apple Watch daneben und die Werte waren identisch. Das war wirklich beeindruckend.
Ja, es geht ja auch schon über Sprache, Bewegungsmuster, also auch irgendwie chronische Patienten überwachen, auch Herzinsuffizienzpatienten, ne, mit Gewicht, und über Stimme kann man offensichtlich auch so Ödembildung abbilden. Das ist ja wirklich auch eine ganz tolle Erleichterung für alle Menschen, die irgendwie ab und zu mal zum Arzt müssen, weil sie eingestellt werden müssen, oder auch Parkinson-Bewegungsmuster, und das einfach jetzt nicht mehr in der Klinik machen müssen, ne, sondern absolut zu Hause. Super. Also ich könnte jetzt noch ewig mit euch weiterreden und noch mehr aus der Praxis erfahren, aber ich finde, das ist ein totales Positivbeispiel auch, was alles schon geht und was man machen kann und dass das auch noch total viel Spaß macht. Du hast ja auch, glaube ich, gesagt, Liebe zur Technik, also so dieses konstruktive Offensein für digitale Innovation auch im Gesundheitsbereich, finde ich erstmal irgendwie auch sympathisch und unterstützenswert. Wir haben auch rausgekriegt, ein Drittel mehr Patienten könnten behandelt werden, also auch eine gute Versorgung bekommen, wenn wir noch mehr Telemedizin flächendeckend auch einbinden. Das würde vielleicht auch gegen den Ärztemangel helfen. Und du hast das so wunderschön gesagt, Stefan, niemand hat Medizin studiert, um vor dem Computer zu sitzen. Und ich glaube, das sagt schon alles aus über diesen komplementären Ansatz, den wir hier haben, und über die Bedeutung der menschlichen Beziehung auch in der Medizin in Zukunft. Danke euch ganz herzlich und wünsche euch noch einen ganz wunderbaren Behandlungstag und Arbeitstag. Lieber Stefan, lieber Julian.
Danke, mach's gut, ciao.
Vielen Dank, ciao.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.